Hallo, herzlich willkommen zu unserem Seelengrund-Podcast Voller Leben, der Podcast für Perspektiven ohne Grenzen. Wir sind
Karin
und Peter
und wir glauben, dass jeder von uns zu einem Leben in Fülle berufen ist. Diese Fülle ist in der Tiefe unserer Seele angelegt. Die Reise und die Entfaltung dieser unserer eigenen Seelengröße beginnt jetzt. Titel der heutigen Episode lautet Leben im Gefängnis der westlichen Gesellschaft. Wir sind kürzlich beim Lesen des Buches Die Kunst des Liebens von Erich Fromm über den dort beschriebenen Verfall der westlichen Gesellschaft gestoßen. Das Buch wurde 1956 erstmals veröffentlicht, aber der Inhalt ist aktueller denn je. Ein Kapitel dieses Buches, das uns sehr fasziniert, beschreibt, inwiefern der Mensch in der kapitalistischen westlichen Gesellschaft sich selbst entfremdet lebt und ein Leben wie in einem Gefängnis führt. Peter und ich haben uns die Frage gestellt, wie dieses Gefängnis aussieht und wie wir die Ketten für uns selbst sprengen und unseren Beitrag leisten können zu mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe. Peter, du hast ein bisschen analysiert, auch ausgehend von Erich Fromm, wie er dieses Gefängnis beschreibt. Vielleicht magst du das einmal so an den Anfang unserer gemeinsamen Episode stellen.
Ja, Karin, wie du in der Einleitung schon gesagt hast, wir haben ja dieses Buch von Erich Fromm, Die Kunst des Lebens, in den Händen gehabt und da sind wir auf dieses Thema gestoßen, was du beschrieben hast, dass wir uns im Grunde auf Basis der heutigen gesellschaftlichen Strukturen, die auch schon in den 50er Jahren schon bestanden hat und vielleicht heute noch stärker geworden sind, dass wir da uns eigentlich in einem Gefängnis befinden. Und dieses Thema haben wir uns ja ausgesucht, weil es sowohl dich als auch mich enorm betrifft und betroffen hat. Als ich dieses Kapitel gelesen habe, wo der Erich Fromm davon geschrieben hat, dass eigentlich diese gesellschaftlichen Strukturen des Westens, wie es eben vor 80 Jahren schon war und heute ist, dadurch gekennzeichnet sind, dass eigentlich alles dem Kapital untergeordnet ist. Und das ist ja eine Sache, die wir nicht verleugnen können. Also in jeder Facette ist das seit damals ja nicht besser geworden, sondern schlechter. Das Kapital ist der Kern von dem, was uns dominiert. Und das zeigt sich da dann in verschiedenen Dingen bei uns Menschen, die teilweise verblüffen, also mich verblüffen die jedenfalls, wenn ich sage, der Erich Fromm beschreibt das so, es resultiert in Menschen, die sich zwar frei vorkommen, aber trotzdem bereit sind, sich kommandieren zu lassen. Wir verwenden unsere ganze Lebenskraft quasi wie als Kapitalanlage auch, damit wir in diesen Strukturen, in diesem Kapital, zuerst Struktur, auch unseren Beitrag leisten können oder auch überleben können. Und das Problem daran ist, dass wir in Wahrheit alle miteinander offenbar ein hohes Maß an Verzweiflung haben und letztlich sich das dann äußert in einem Ausmaß von passivem Konsum, der eigentlich erschreckend ist. Also wir sehen das ja, wir brauchen es ja nur zu uns selber hinschauen, aber auch in unserem Umfeld, diese Vergnügungsindustrie, dieses Kaufen, die Kaufsucht, das Haben-Wollen, das Konsumieren, überhaupt die Süchte, also wenn man jetzt schaut, wie sich Kokain in den letzten Jahren entwickelt hat vom Konsum und diese Spaßgesellschaft, das ist etwas, wo ich selber merke, es wird mir da fast ein bisschen, ich bekomme da fast Bauchweh und es tut mir richtig weh und es ist ein Befund, der vor 80 Jahren getroffen worden ist vom Erich Fromm und der in Wahrheit heute aktueller ist denn je. Und wenn wir uns, also wenn ich an meine Kinder schaue, meine erwachsenen Töchter, also die sind in dem noch mehr drinnen, als wir das waren. Und aus meiner Sicht ist das ein wesentlicher Punkt und ich habe mich da wirklich auch gefragt und deswegen war diese Episode auch für mich so wichtig oder ist so wichtig. Also was sind denn diese Strukturen genau, das haben wir jetzt ein Stück weit gesagt, aber was steht dahinter und wie können wir damit umgehen? Also das treibt mich um und das fasziniert mich und wenn ich vielleicht abschließend noch, um das noch einmal zu verstärken. Ich habe mir die Frage gestellt im Zuge der Vorbereitung auf diese Episode, ist das bei mir passiert? Gibt es da einen Punkt, wann das bei mir passiert ist? Ist es so? Und ich habe festgestellt, Ja, und zwar ganz massiv. Also ich hatte da eine Phase in meinem Leben, das war, als ich ins Gymnasium gekommen bin. Da hat sich bei mir was umgestellt. Ich war aus einer gefühlten Freiheit, habe ich mich in diese Strukturwelt der westlichen Logik reinbegeben. Das hat einerseits zum Beispiel dadurch begonnen, dass meine Eltern gesagt haben, oder auch die Lehrer, und wenn ihr dann ins Gymnasium kommt, ja, dann werdet ihr euch anschauen und da fängt der Ernst des Lebens an und so weiter. Also das ist ja schon einmal eines, dass man sich da unbewusst in etwas einordnet. Aber gleichzeitig auch, und das war bei mir vielleicht auch als spezifisch, ich war in einer Situation, wo, ich sage mal, von zu Hause aus, mein Vater war Spieler und wir hatten finanzielle Schwierigkeiten dadurch. Und für mich, ich habe damals erkannt, wenn ich in dieser Welt mitschwimmen möchte, dann muss ich einen guten Beruf machen und dann will ich einmal gut verdienen. Und da habe ich entschieden, unbewusst, das fällt mir erst heute bei der Rückschau auf, ich habe da entschieden, Geld und beruflicher Fortschritt ist Nummer eins in meinem Leben. Und also insofern ist das so, wie es der Erich Fromm beschreibt.
Mich erinnert das jetzt sehr an einen Therapeut, der das einmal so erklärt, der zeichnet in seinen Vorträgen immer einen roten Pfeil mit dem Lebenselan. Ja, der Mensch, der in sich so einen inneren Elan des Lebens hat, wenn er mit sich selber, mit seinem inneren Wesen auch verbunden lebt, dann ist er in seinem Lebenselan. Und sehr früh, sagt er, durch Situationen der Verletzung, der Unsicherheit, fällt man aus diesem Lebenselan heraus, ganz unbewusst, und landet sozusagen dann in so einem Gefängnis, ja, wie du es auch beschrieben hast. Und dieses Gefängnis ist auch, dass man, ja, wie du mir das erzählt hast, da ist ja einfach auch der Geist der westlichen Gesellschaft dran beteiligt. Ja, also wir leben ja in diesem Umfeld des Materialismus. Mir ist selber so bewusst geworden, ich kann da irgendwie auch selber gar nicht heraus. Ja, ich lebe auch in dieser Konsumorientierung. Und mich hat dann auch dieses Wort von Erich Fromm, wo er beschreibt, ja, dass wir auch die Welt wie einen Apfel sehen, den wir einfach konsumieren. Wir Säuglinge, die einfach an der Mutterbrust sorgen, alles ist Konsum. Und er schreibt dann wirklich, alles und jedes, geistige wie materielle Dinge, werden zu Objekten des Tausches und des Konsums. Und wenn wir so kritisch auch uns selber hinterfragen, inwiefern betrifft das wirklich jeden von uns? Wir sind da wirklich in einer geistigen Wirklichkeit drinnen. Und ja, die Frage, wie kommt man da heraus? Warum lassen wir uns da so, ja, da können wir uns ganz schwer entwickeln drinnen, auch einen anderen Zugang zur Wirklichkeit, wenn wir uns das nicht bewusst sind.
Ich finde diese Frage, wenn du sagst, wie kommen wir da raus, mich treibt das um, die Frage, um das zu beantworten zu können, wie kommen wir da rein? Also wie komme ich in das überhaupt zunächst einmal rein?
Das hast du beschrieben auch mit einem, also es ist vielleicht einmal eine Verletzung, es ist eine Verwundung da, es ist eine Unsicherheit da, es ist auch dieses Umfeld da, in dem man lebt, und da kommt man hinein.
Und da passiert was mit uns. Wir verlieren das Vertrauen, dass das alles funktionieren kann, weil neue Herausforderungen, neues Umfeld, also vor allem beim Erwachsenwerden haben wir das ja immer wieder. Aber mir fällt da ein, also ich habe da ein Buch darüber gelesen und da gibt es das Thema mit den Grundbedürfnissen, weil wir Menschen sind ja Wesen, die eigentlich alle gleiche Grundmuster haben. Also wir sind eigentlich biochemische Wesen teilweise auch oder psychologische Wesen, die ein Grundsetup haben. Und eines davon sind diese Grundbedürfnisse, denen wir quasi ausgeliefert sind, die wir alle brauchen. Und nach Klaus Grabe zum Beispiel, der sagt, wir haben das Thema, dass wir Beziehung und Anerkennung brauchen, also Zugehörigkeit. Oder dass wir Freiheit gegenüber anderen, Autonomie brauchen. Oder dass wir das Thema Selbstwert brauchen. Und das sind alles diese Grundbedürfnisse, die sind gefährdet, beziehungsweise werden genährt. Wenn wir Geld haben, werden sie genährt. Und wenn das Geld gefährdet ist, sind auch diese Grundbedürfnisse erschüttert. Und das ist dann doch total logisch, dass man sagt, ich nehme zur Sicherheit lieber das Geld, weil mit dem funktioniert es, dass ich Anerkennung, Autonomie und Zugehörigkeit bekomme.
Ja, und wenn wir uns, also ich denke jetzt auch sehr an meine Schüler, wenn ich mit denen auch das erarbeite, so, ja, wonach strebt man im Leben? Und also das allererste ist, das ist das oberste Ziel, Geld haben, reich sein, weil dann habe ich alles.
Genau.
Also das ist wirklich so dieses Mindset. Und ich denke mir dann oft so, aber sie haben recht. Also es ist wirklich so, aber es stimmt, wenn ich, und du hast jetzt angefangen, du hast jetzt angefangen mit Grundbedürfnissen wie Autonomie und Selbstbestimmtheit. Und wenn ich jetzt aber an diese Maslow'sche Bedürfnispyramide denke, das ist eigentlich sehr oben in dieser Pyramide, ja, auch, ja, wo wir dann auch vielleicht von Transzendenz oder Gottesbeziehung reden, aber es fängt sehr viel weiter unten an, einmal mit Schlaf, auch mit Nahrung, mit Wohnung, mit Kleidung. Ja, und ohne diese Grundbedürfnisse auch zu stillen, brauche ich gar nicht weiterreden. Ja, das ist auch das, wo Papst Franziskus einmal auch aufmerksam gemacht hat drauf, wo er sagt, wir brauchen nicht über Gott und seine Liebe reden, wenn wir den anderen neben uns nichts zum Anziehen geben.
Aber da sind wir genau bei diesem Widerspruch. Und wir haben in der Einleitung, bei der Vorbereitung, hast du da eine Frage gestellt, die aus meiner Sicht da wesentlich ist. Du hast ja gesagt, ja, eben, ich meine, das Geld ist einfach total wichtig. Wir sind nicht davon unabhängig. Wie kann ich dann davon faseln, dass ich das nicht brauche oder dass das nicht so wichtig wäre?
Ja, oder kritisieren. Ja, wir leben in dieser Gesellschaft, wir kritisieren diese Kapitalgesellschaft und eigentlich sind wir mit betroffen. Auch wir konsumieren. Ich bin froh, dass ich einen gesicherten Job habe und dass wir ein regelmäßiges Einkommen haben, dass wir unsere Grundbedürfnisse decken können.
Genau, und da sind wir aber bei diesem Knackpunkt aus meiner Sicht. Wenn wir eine Lösung suchen, wie wir aus dieser Gefangenheit rauskommen, müssen wir das Phänomen noch ein bisschen besser verstehen. Und aus meiner Sicht, um das besser verstehen zu können, müssen wir da, also wir haben jetzt gesehen, die Grundbedürfnisse werden durch das Geld scheinbar perfekt abgedeckt, weil du bekommst alles, Anerkennung, Unabhängigkeit, Autonomie, was weiß ich. Also das alleine würde dafür sprechen, dass wir mit dem Geld eigentlich besser fahren als mit allem anderen. Aber in Fakt
ist, dass das nicht stimmt.
Genau, ja, die Süchte und so weiter, was wir eingangs gesagt haben. Also irgendwas stimmt an dieser Gleichung nicht. Und um das besser zu verstehen und um eine Lösung zu finden, würde ich diesen Begriff, denn der Erich Fromm nennt das Narzissmus, ich finde den Begriff Ego schöner und den haben wir eigentlich auch, wir verwenden den auch immer wieder und auch ein Meister Eckhart oder auch ein Bruder David oder wie auch immer, der Begriff Ego ist eigentlich ein relativ weit akzeptierter Begriff, kann man sagen. Aber den Begriff brauchen wir aus meiner Sicht, um besser zu verstehen, wie wir dann vielleicht aus diesem Gefängnis rauskommen können.
Genau, oder auch um zu verstehen, wo wir und wie wir in der Falle sitzen. Genau. Ja, mir geht auch dieses Wort, auch was Jesus mal gesagt hat, ja, wir leben in der Welt, wir leben in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, aber wie können wir so leben, dass wir davon nicht bestimmt werden?
Ja.
Ich glaube, um das geht es uns im Endeffekt. Ja, wir sind selber Betroffene, aber was müssen wir verstehen, auch von unserem Menschsein, dass wir nicht Gefangene bleiben und dieses Gefängnis, das bedeutet ja, wir sind im Innersten und das erleben wir ja rundherum. Ja, die Menschen haben alles, was sie brauchen, auch scheinbare Anerkennung durch Reichtum, durch alles, was sie sich leisten können, aber innerlich sind sie, verhungern sie, genau. Innerlich sind sie leer, innerlich sind sie unglücklich. Ja, und wo ist da die Wurzel von diesem Unglück? Also, wie du gesagt hast, die Gleichung stimmt nicht, irgendwo sitzen wir einer Lüge auf. Einem Schein.
Genau.
Und ja, vielleicht dieses Ego ein bisschen darzustellen, wäre vielleicht ganz gut, auch um zu verstehen, was wir damit meinen. Was meinen wir mit Ego?
Das Thema ist für mich auch so unklar gewesen immer. Weil das Ego ist ja eigentlich negativ konnotiert. Irgendwie sagen wir, Ego, ist das was Böses? Und irgendwie ist es ja auch was Böses, aber andererseits ist es Teil von uns. Mir hilft das zu verstehen im Zusammenhang aus meiner Sicht. Wir haben uns das ja auch ein bisschen auseinanderbaldobert und es gibt da diese Beschreibung, dass man sagt, es gibt das Ego. Ein Bruder David sagt, dass das Ego ist, wenn das Ich das Selbst vergisst. Da haben wir wieder einen Begriff. Was ist das Selbst? Aber es gibt also, aus meiner Sicht gibt es das Ego, dann gibt es die Seele oder das, wie du es genannt hast, das angebundene
Ich bin. Das kleine Ich bin. Das angebundene Ich bin.
Ja. Und das große Ich bin, ne? Das Selbst. Genau. Und das gefällt mir gut, weil damit kann ich was anfangen. Das eine wäre dieser Seelengrund, von dem wir immer wieder sprechen, das ist das Selbst, das ist das, was wir alle gemeinsam haben, was unkompromittierbar und unbedingt in voller Größe immer da ist, an dem wir Anteil haben. Beim kleinen Ich, also wo der Peter, Der Peter Gissing ist der, der das Individuelle von mir ausmacht, plus dem Selbst, so hätte ich das verstanden. Aber, und da ist das Ego meistens auch mit dabei. Aber wenn das Ego wegfällt, dann bin ich der Peter Gissing in Blüte, sozusagen. So hätte ich es verstanden.
Also eigentlich ist das Ego dieser verstellte, abgetrennte Peter. Oder ja. Das bin ich, wenn ich nicht verbunden bin mit meinem Urgrund, mit meinem, wie Jesus wahrscheinlich sagen würde, mit meinem Abba. Aha.
Genau, und das heißt aber eigentlich, es geht darum, das Ego verstellt uns davon, wir selber in voller Blüte zu sein und angebunden an dieses Selbst zu sein. Ne? Kann man das so sagen? Ja. Das heißt, und das ist ja auch dann das, was der Erich Fromm auch sagt und was eben ganz viele sagen, auch, also alle, die wir immer wieder zitieren, dass es darum geht, dieses Ego abzubauen. Das wäre der Weg, wie wir das Gefängnis niederreißen können.
Genau. Aber vielleicht ist das so, das Ego abbauen. Für mich ist jetzt der Gedanke da jetzt mehr, in eine Verbindung zu kommen. Ja, wenn wir sagen, Ego ist dieses in sich verkrümmte Ich, dieses abgetrennte Ich, das vergessen hat, dass es ja noch in einer größeren Beziehung lebt. Ja, wir haben davon geredet, dass wir suchen nach Anerkennung, wir suchen nach Autonomie, wir suchen nach Freiheit, wir suchen nach Geborgenheit. Das alles versuchen wir uns doch, versuchen wir durch Konsum in unser Leben zu bringen. Ja, durch Haben. Ja, das ist so ein bisschen auch dieser Gedanke immer von Erich Fromm. Durch Haben kann ich mich innerlich ernähren. Und das Ego glaubt, dass das so geht. Ja, durch immer mehr Haben, dadurch, dass es sagt, ich und ich will das und ich will das und ich muss das haben, erfüllt sich mein Leben. Und das ist ein Irrweg. Und irgendwann merkt das Ego oder merken wir sind eigentlich abgetrennt, verkümmert, leer, gefangen in uns selber, bis wir draufkommen, da ist noch mehr in uns. Wir haben da, es gibt eine größere Wirklichkeit in mir. Meine Seele hungert, so in Psalmen heißt es, meine Seele hungert nach Gott, dem lebendigen Gott. Mhm. Meine Seele hungert nach diesem Selbst, nach dieser Verbindung. Ja, und ich glaube, das ist dann auch, das ist dieser Unterschied.
Ich meine, das ist ja genau das, was dann der Erich Fromm eigentlich auch in seinen Vorschlägen sagt, was mich sehr überrascht hat, weil mir das nicht bewusst war, dass Erich Fromm auch, zumindest, er ist ja auch offenbar ein gläubiger Mensch, aber er bezeichnet das sogar, also einerseits müssen wir dieses Ego abbauen, wo er sagt, das Ego fußt auf Angst und den Wünschen und der Subjektivität, nämlich das Ego ist unobjektiv. Wenn wir das abbauen wollen, sagt er, es braucht im Kern den Glauben. Das hat mich überrascht. Aber er hat das dann auch näher ausgeführt, weil er spricht nicht von dem urreligiösen Glauben, zumindest so verstehe ich seine Worte, sondern er sagt, es gibt einen irrationalen Glauben und es gibt einen rationalen Glauben. Und der irrationale Glaube wäre das vergleichbar, wie es der Bruder David sagt, dieses für Wahrhalten von etwas. Also wo ich will das glauben und das halte ich jetzt für wahr, dann halte ich fest. Das meint er nicht, sondern er meint diesen rationalen Glauben, der auf intellektuellem Verstehen, emotionalem Verstehen und auf das Tun basiert. Also dieses Erfassen als Ganzes, was der Bruder David mit dem Vertrauen beschreibt. Und das gefällt mir sehr gut. Das heißt, der Glaube ist ein Weg, der da helfen kann aus dieser, also wenn wir zurückschauen, aus diesem Gefängnis, wo wir alle drinnen stecken, das meint er, wäre der Kern des Weges. Ja, also faszinierend.
Mich hat auch fasziniert, auch so in dieser Vorbereitung, ich liebe sehr die Wüstenväter und auch die Kirchenväter, die das auch sehr klar darüber geschrieben haben. Und sie sprechen auch von dieser Selbstliebe, eben als einer in sich selbst verkrümmten Liebe. Der Mensch, der nur sagt, ich, und der diese Beziehung, diesen Glauben vergisst und verloren hat. Und sie sagen dann aber auch sie meinen, es gibt einen konkreten Weg zu gehen. Das, was du gemeint hast auch, wie komme ich jetzt aus diesem Ego, wie kann ich das abbauen? Mhm. Und das finde ich interessant, dass sie da auch den Weg der Tugenden vorgeben. Mhm. Ja, das hat etwas auch zu tun mit, ja, was stelle ich an erste Stelle? Ja, wie lebe ich das Gute in meinem Leben? Welche Werte verwirkliche ich in meinem Leben? Mhm.
Und an welche Werte glaube ich?
An welche Werte glaube ich?
Weil so, und, Genau, das ist auch Glaube.
Sie sagen auch, dass dieses, ja, das ist dieser Glaube in der Tat, ja, Glaube, der nur jetzt, so wie du es gesagt hast, jetzt nur in meinen Gedanken ist, das bewirkt in mir nicht viel, sondern ich muss etwas umsetzen. Und da schlagen sie wirklich konkretes Tun vor. Vielleicht einmal auf etwas zu verzichten, auch irgendwo das rechte Maß zu halten oder sich wirklich bewusst dem Guten zuzuwenden, der Nächstenliebe, klug zu sein. Auch für mich fällt unter diese Klugheit auch, das einmal zu sehen und anzuschauen, zu analysieren, ja, was passiert da mit uns. Das ist auch schon ein erster Weg heraus aus dieser Ego-Struktur.
Mir gefällt das sehr gut, weil das geht in diese Richtung. Und ich habe vorhin gesagt, ich bin fasziniert, weil fasziniert hat mich in diesem Zusammenhang, dass Erich Fromm es so beschreibt, wie man es an verschiedenen Stellen auch findet. Also es kommen ganz viele Menschen auf ähnliche Schlüsse und auf ähnliche Wege, was für mich einfach auch ein Hinweis ist, dass es sich auszahlt, das auszuprobieren. Also wir probieren das ja seit längerem aus, im Grunde diesen Weg. Und anscheinend stellen viele Menschen fest, dass es sich für sie auszahlt, diesen Weg auszuprobieren, was wir ja auch tun. Bei allem anerkennen, dass wir in der Mitte eines Weges sind und noch nicht am Ziel angelangt sind. Aber weil eine der Kernaussagen von Erich Fromm ist ja auch etwas, was wir immer wieder sagen, ist diese Annahme von der Existenz eines Selbst beziehungsweise aus dem Selbst. Weil das ist ja das, was du dann sagst, weil dann kommt plötzlich, das ist auch die Basis aus meiner Sicht für Hoffnung und für Perspektive. Und das macht auch dann den Glauben an die Menschlichkeit möglich und gibt mir vielleicht auch die Chance, dass ich sage, okay, um auf deine ursprüngliche Einwand hinzugehen, ja, aber wir brauchen ja alle das Geld und das ist unbedingt notwendig, dass wir sagen, ja, das stimmt, natürlich. Wir sind ja auch nicht gegen das Geld, im Gegenteil, das macht ja auch Freude, Geld als Quelle von Dingen, die wir damit möglich machen, zusätzlich zu nutzen. Aber richtige Befriedigung und Frieden in uns bringt erst, wenn wir uns an dieses Selbst mit ihm verbinden oder mit den Weg zu ihm finden.
Mir fällt jetzt ganz spontan, wie du das gesagt hast, ja, das Geld ist ja auch was Gutes und was Wichtiges. Es gibt eine relativ schwer auszulegenden Text im Evangelium, wo es um einen Verwalter geht und der wird rausgeschmissen. In dieser Geschichte erzählt, der schreibt dann Schuldscheine und verkürzt die Schuld von den Leuten. Und in einer Auslegung dazu heißt es einmal, dass Jesus diesen Verwalter lobt, weil er verwendet das Geld, um Beziehungen zu bauen. Und jetzt so in diesem, was wir da jetzt geteilt haben, es geht darum, Beziehung zu leben. Ich glaube, dieses raus aus dem Ego heißt, hinein in eine Verbundenheit. Alles in einer Verbundenheit zu leben. Wir sind alle in diesem Selbst verbunden. Und der Unterschied zum Konsumieren ist für mich, auch in diesem Gedanken, auch dieser spirituellen Tradition, der Gedanke der Teilhabe. Ich nehme an diesem Selbst teil und alles, was uns umgibt, nimmt an diesem Selbst teil. Es ist nichts ohne eine göttliche Gegenwart. Und ich glaube, wenn uns das bewusst ist, können wir vielleicht ein Stückchen anders auch mit den Dingen umgehen und miteinander umgehen. Ja, der andere ist nicht etwas, das ich konsumiere, sondern jemanden, dem ich begegnen kann. Ja, ich denke, es ist eine Gelegenheit einer Begegnung. Ich habe das einmal so konkret praktiziert, auch mit ganz kleinen Dingen wie, ja, ich konsumiere jetzt nicht das Wasser oder meinen Kaffee in der Früh, sondern ich sage bewusst Danke, weil da etwas Gutes zu mir kommt durch diesen Kaffee. Vielleicht durch einen Baum, durch ein Bild, durch etwas, was ich mir auch kaufen kann, zum Beispiel. Also da umzudenken, es anders zu leben, es in eine Beziehung hineinzustellen. Ich glaube, dass das auch schon ein Anfang sein kann.
Also ich für mich wäre das fast schon so etwas wie ein Schlusswort. Und ich würde dem quasi als Summary noch einmal dem gerne hinzufügen, dass es um die Hierarchie der Werte geht. Und das Geld ist okay als Diener, aber nicht als Herr. Und ich glaube, es ist versuchenswert, aus meiner Sicht von dieser Annahme auszugehen und an die erste Stelle diese Menschlichkeit oder diese Annahme, von der wir gesprochen haben, dass wir also Teil dieses Selbst sind und dass das leben und sich entwickeln kann und dass wir dann sehen, dass das Geld trotzdem sein darf, aber es sollte nicht das Zentrum sein. Das wäre für mich die Kernaussage.
Nicht Gott, nicht dem Mammon zu dienen, sondern Gott zu dienen, dem Leben zu dienen. Das ist ein sehr schöner Schluss, Peter.
Danke, Karin.
Danke, Peter.
Alles Liebe an die Zuhörerinnen und die Zuhörer.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.